Dann herzlich willkommen zum Workshop Zwischenstopp.
Ich habe was vorbereitet, eine Kleinigkeit, und die bezieht sich auf das, was in der Workshop-Ankündigung stand, bei der Planung, diese Checkliste oder To-Do-Liste, wie man so rangehen könnte, wenn man jetzt den Stopp wiederholt oder seinen Schummelzettel oder ihren Schummelzettel schreibt für die Klausur. Da können wir ein bisschen drüber reden, wenn Sie das gerne möchten. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir dem bewährten Pfad folgen, der jetzt schon so oft so gut funktioniert hat. Sie bewerfen mich mit Fragen, ich schreibe irgendwas an und wir versuchen, durch alle Themen durchzukommen. Ich sehe keine Einwände. Dann bewerten Sie mich doch zuerst mit Fragen. Und wenn das die Zeit locker füllt, dann gucken wir eben, dass wir alle Fragen beantwortet kriegen. Und falls da nicht so viel ist oder falls Leute sagen, sie möchten gern genau über diese Checkliste reden, dann machen wir eben genau das. Los geht's. Ich sage, über der Sonne, da kommt unsere Liste von Aufgaben. Was brauchen Sie? Ich habe Schokobons und keine Angst, sie zu benutzen. Ah. Frage?
Schokobon.
Beispiel zur GGT-Berechnung im Polynomring. Okay. Reste, was wollen die uns sagen?
Genau.
So ein bisschen. Okay, ja, kann ich versuchen? Wir können auch erstmal die drei Sachen machen und dann gucken, was so passiert und ob wir dann noch wach sind. Und ah, Moment. Ah.
Ich würde gerne noch mal was zum Kleinsatz von Fermat machen.
Haben Sie die Mini-Podcast-Folge dazu gehört?
Okay.
Es gibt mehrere so Mini-Folgen, ganz klein, so 5 oder 10 Minuten. Und da gibt es auch eine zum Kleinsatz von Fermat. Trotzdem können wir es aber gerne ansprechen und dann haben Sie halt ganz viel. Diese Mini-Folgen sind entstanden aus den Fragen aus der Weihnachtsmannmütze. Sie habe ich noch gesehen und irgendwo da hinten dachte ich, hätte ich auch noch eine Hand gesehen, aber ich weiß nicht, wer es war. Okay, wir können erst mal anfangen. Oh, Moment, Schokobon. Oh, dann verschenken. Was ist die zweite Frage oder das zweite Detail? Mehr dazu. Wenn nicht, würde ich die Liste erstmal schließen. Wir gucken uns das alles mal an und dann schauen wir, wie viel Zeit wir noch haben und ob dann noch neue Fragen aufgekommen sind. Einverstanden? Hallo. Gut. Moment, ich brauche kurz Inspiration.
zwar würde ich da als Beispiel den Polynomring Zx nehmen.
Sehen Sie das? Irgendwie kann man den, der kann sich ein bisschen zusammenfalten. Ich muss nur noch verstehen, wie. Ich glaube, dass das geht. Ah, oh.
Wir gucken mal in Zx. Was wissen wir über den Ring Zx? Erste Frage, bevor wir loslegen. Was wissen wir nicht?
Er ist faktoriell.
Warum? Wie kann man das schnell begründen? Ganz genau. Z ist ein faktorieller Ring, dann ist der dazugehörige Polynomring auch faktoriell. Das war ein Satz aus der Vorlesung. Sehr gut. Warum faktorielle Ring, also warum es wichtig ist oder warum es wichtig sein könnte oder hilfreich sein könnte zu wissen, dass ein Ring faktoriell ist, werden wir gleich sehen, weil wir nämlich eine Methode zur Berechnung eines EGTs von zwei Polynomen benutzen, die nicht nur nicht funktioniert, sondern EGTs sind ja auch im Allgemeinen gar nicht definiert, wenn der Ring nicht faktoriell ist. Und ich benutze die Methode mit der Vielfachheit, weil ich die ganz praktisch und ganz anschaulich finde. Okay? Das ist halt so einer, ja, das ist etwas, das haben wir im Zusammenhang mit faktoriellen Ringen uns angeguckt. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist der Sinn dahinter, warum ist es schön, wenn ein Ring faktoriell ist, dann fallen mir dazu gleich ganz viele Sachen ein. Na, es gibt dann nicht nur irreduzible Elemente und Primelemente, sondern man weiß, die Eigenschaften prim und irreduzibel fallen zusammen und das ist sehr nützlich. Es heißt, man hat nicht nur Zerlegungen von Elementen in irreduzible oder in Primelemente, sondern diese Zerlegungen sind auch noch in einem gewissen Sinne eindeutig. Das heißt, dass man an so einer Zerlegung ganz einfach sehen kann, ob etwas durch etwas teilbar ist oder nicht. Das ist sehr schön, das hat man in Ringen, die nicht faktoriell sind. Nicht unbedingt. Man hat eine Definition von GGTs, man hat ein sinnvolles Konzept, man hat sowas wie Teilerfremdheit. All das sind Dinge, die in Ringen, die nicht faktoriell sind, nicht funktionieren. Das ist also ein Grund, warum Faktorielle so wichtig sind. Gucken wir jetzt auf konkrete Polynome und versuchen mal da ein GGT zu bestimmen. Wie gesagt, mit der Vielfachheitsmethode. Was braucht man da? Was sind die Zutaten für diese Vielfachheitsmethode?
Wir brauchen einen faktoriellen Ring und wir brauchen Zerlegungen in irreduzible und dann zählt die Vielfachheit, wie oft ein bestimmtes irreduzibles Element und seine Freunde, also die Assoziierten, in einer Zerlegung vorkommen. Jetzt brauche ich zwei Polynome. Ich nehme mal minus 4x Quadrat minus a plus 8, glaube ich. Ich nehme mal nur 4, das ist schöner, plus 4. Das ist mein erstes Polynom, das ist p. Und das zweite Polynom da nehme ich 2 mal in Klammern x plus 1. Wir werden gleich sehen, ob das funktioniert, was ich mir da gerade überlegt habe. Das sind die beiden Polynome und wir wollen ein GGT bestimmen in Zx. Okay? Und wir nehmen die Vielfachheitsmethode. Das heißt, wir beginnen damit, dass wir die Polynome, die da stehen, in irreduzible zerlegen in dem Ring Zx. Damit erstmal einverstanden? Das ist eine sinnvolle Methode, wie man GGTs ausrechnen kann, das machen wir dann. Okay, Zerlegung. Fangen wir mit P an. Und ich ziehe mal zuerst so eine minus 1 raus, also eine Einheit. Dann ist das minus 1 mal in Klammern 4x² minus 4. Und dann kann man noch eine 4 rausziehen. Und sieht dann jemand von Ihnen, wie man das, was dann noch übrig bleibt, noch weiter zerlegen kann? Ich fange jetzt erstmal nur an. Das ist noch keine Zerlegung. Wir sind noch nicht fertig. Wir machen noch weiter. Aber so wäre ein erster Schritt. Und jetzt wollen wir es noch weiter zerlegen. Die minus 1, ist die okay? Kann die bleiben? Ja, ist eine Einheit. Was ist mit der 4? Ist die okay? Kann die bleiben? Nein, danke fürs Kopfschütteln. Was muss ich daraus machen? Wie muss ich die anders schreiben, damit es zu einer Zerlegung in Irreduzible passt? Vorschläge? Ja? 2x2. Und woher weiß ich, dass 2 in diesem Ring, in ZX, ein irreduzibles Ring ist? Woher weiß ich das? Danke, dass Sie sich melden. Das ist toll. Sie dürfen. Es ist in Z irreduzibel. Und dann haben wir uns überlegt, dann ist es auch im Polynomring irreduzibel. Prim und irreduzibel ist dasselbe in Z. Das liegt aber daran, dass Z faktoriell ist. Das heißt, im Lemma stand irreduzibel. Ja, aber Sie haben völlig recht. Okay. Und jetzt haben wir noch das hier. Und was machen wir damit? X² minus 1, ist das schon irreduzibel? Kann es einfach so bleiben? Oder vielleicht nicht? Oder was machen wir? Sie dürfen?
Das ist das gleiche wie x minus 1 mal x plus 1.
Und sind das irreduzible Polynome?
Schon.
Wir gucken mal.
Bei einem
können
wir
eine
minus 1 raus.
Eine minus 1 ist ja nicht schlimm, ist ja nur eine 1. Ob man die rauszieht oder nicht, das ist tatsächlich egal. Ich schreibe es mal hin und wir gucken noch mal kurz drauf. Es ist gut, dass Sie misstrauisch sind. Denn, wie ist das in Zx? Sind da alle Polynome von Grad 1 irreduzibel? Nein, genau. Danke. Okay, wir gucken einfach mal. Einheit, irreduzibel und nochmal irreduzibel. Ich brauche einfach nur eine kurze Begründung, wenn das da so stehen bleiben soll. Sie dürfen?
Das
könnte man. So, wenn man es zerlegt, dann geht es nur in ein Polynom von Grad 0 und 1 von Grad 1. Genau, und dann könnte man gucken, was ist da möglich an Polynomen von Grad 0. So kommt man zum Ziel. Es geht sogar noch ein bisschen einfacher. Wer hat eine Idee? Ja?
Haben wir das nicht in einem Lemma mal gesagt, dass das irreduzibel ist? Weil wir hatten doch gesagt, dass alle die assoziierten dazu, das waren noch diese drei Fälle, wo wir.
Das war 1 plus i. Das war nicht x plus 1. Es gibt eine ganz einfache Begründung, warum dieses Polynom und auch dieses Polynom in Zx irreduzibel sind. Das liegt nicht nur am Grad 1, das ist noch ein bisschen mehr.
Ja. Das ist auch, weil die normiert sind.
Genau, und insbesondere primitiv. Und primitive Polynome vom Grad 1 sind tatsächlich in jedem Polynomring, wo das Wort definiert ist, irreduzibel. Und dann ist es eine Kombination aus der Gradformel, das war das richtige Stichwort, zusammen damit, dass man da nicht noch irgendein irreduzibles Ringelement rausziehen kann aus den Koeffizienten. Das ist es. 2x plus 2 zum Beispiel ist auch vom Grad 1 in Zx, aber das ist nicht irreduzibel. Denn da kann man ja die 2 noch rausziehen. Das ist hier der Witz. Es liegt daran, dass die primitiv sind, diese beiden Polynome. Und am einfachsten sieht man das dadurch, dass man sagt, sie sind normiert. Aus normiert folgt immer primitiv. Wir haben also tatsächlich schon eine Zerlegung stehen. Und wir haben schon Vielfachheiten mit dran. Die Einheit ist egal, da ist keine Vielfachheit definiert. Hier bei der 2 sehen wir die Vielfachheit 2, Vielfachheit 1, Vielfachheit 1. Diese beiden sind nicht zueinander assoziiert. Okay, dann gucken wir jetzt bei Q. Naja, da steht schon was. Muss ich da noch irgendwas machen? Möchte ich da noch irgendwas machen? Möchten Sie noch irgendwas machen? Und jetzt können Sie mir alle, denke ich, ein oder zwei GGTs sagen von P und Q. Und zwar mit der Vielfachheitsregel. Wir gucken jetzt einfach drauf, welche Irreduziblen kommen in beiden Polynomen vor und wie oft jeweils. Und dann schauen wir da drauf. Wir wollen es extra. explizit so machen, weil das eine schöne Methode ist im faktoriellen Ring und weil wir jetzt extra diese Lösung schon so hingeschrieben haben. Ansonsten passiert nämlich das, was Sie wahrscheinlich gerade gemacht haben. Sie haben geguckt und haben sozusagen verglichen und geschaut, was passt, was ist in beiden drin, aber da macht man manchmal Fehler. Und das ist Ihnen gerade auch passiert. Das ist gut. Bestimmt hätten ein paar andere den Fehler auch noch gemacht. Also schauen wir nochmal, wie funktioniert das mit der Vielfachheit? Wer kann mir denn das Verfahren nochmal erklären? Wie findet man ein DGT mit der Vielfachheit? Das ist total anschaulich und praktisch. Ah, das ist ja witzig. Okay, dann ist ja gut, dass wir das nochmal machen. Die Studis sind immer nicht so begeistert davon wie ich. Ich weiß nicht warum.
Also man schaut sich praktisch die Lieferformen an, die gleich vorkommen in beiden Polygonen.
Okay, 2 kommt in beiden vor. X plus 1 kommt auch in beiden vor. Also gucken wir uns die beide an. Und dann?
Und dann schaut man, welche Vielfachheit, also welche größtmögliche Vielfachheit die bei beiden vorkommt.
Okay, also vergleichen wir. Hier ist die Vielfachheit 1, es kommt einmal vor. Hier ist die Vielfachheit 2, es kommt zweimal vor. Und das kleinere ist 1, also nehmen wir das. Das heißt, in unserem DGT, in jedem tatsächlich, muss die 2 einmal vorkommen. Dann gucken wir bei x plus 1, das steht hier auch einmal. Hier steht es auch einmal, also kommt es in jedem GGT auch einmal vor. Das heißt, Q selber ist schon ein GGT. Wie viele Einheiten hat der Ring Zx? Ich frage deshalb, weil ja die Anzahl der verschiedenen GGTs dasselbe ist wie die Anzahl der verschiedenen Einheiten. Immer dann, wenn ich ein GGT mit einer Einheit multipliziere, kommt ein neuer GGT raus. Das heißt, ich weiß vorher, wie viele ich da suchen muss, wenn ich alle hinschreiben will. Das ist die Anzahl der Einheiten. Also, wie viele Einheiten hat Zx? Dann wissen wir, wie viele GGTs wir da suchen. Leute zeigen Finger, okay. Wollen noch mehr Leute Finger zeigen? Ah, okay. 2, bitte mal begründen. Was sind die Einheiten von Zx? 1 und minus 1. Und jetzt dürfen Sie erklären, warum es nur die sind. Wie kommt man drauf? Die oder Sie? Hm?
Na, wir wissen ja, die Einheiten für Z sind 1 und minus 1.
Ja.
Und wir haben, ich weiß nicht, ob es ein Lemma oder ein Satz war, haben wir irgendwann mal gesagt, dass die Einheiten von Z dann eben auch die gleichen sind, wie für den Polynomring.
Ganz genau. Das war was ziemlich Allgemeines. Ja. Das heißt, die Einheiten des Polynomrings kennen wir, soweit wir die Einheiten des Grundrings, des Koeffizientenrings. Das heißt, wir suchen nur noch einen weiteren GGT. Einen haben wir schon, wir suchen noch einen zweiten. Was ist der zweite GGT? Irgendwann werde ich das kreativ in meine Vorlesung einbauen. Ich weiß noch nicht wie, aber... Ja, was ist der andere GGT?
Ja, minus 2.
Genau. Und hier darf ich jetzt wirklich schreiben, der andere, weil wir uns überlegt haben, dass es nur genau 2 gibt. So. Jetzt habe ich das Wort faktoriell ein bisschen mit erklärt und motiviert, hoffe ich. Wir haben ein GGT ausgerechnet in einem Polynomring. Und wir hatten sogar zwischendurch eine Argumentation mit Primitivität. Ich kann aber gerne noch mehr zum Wort primitiv sagen, wenn das gewünscht wird. Da gucke ich jetzt die Leute an, die das gefragt haben. 1, 2. Zufrieden, nicht zufrieden? Okay, noch mehr? Ach so, faktoriell ist das, was man wirklich nachprüfen muss. Das ist nichts, was man im Ring sofort ansieht. Möglichkeit 1. Es ist ein Ring, der aus einem anderen Ring konstruiert wurde, und zwar auf eine Art und Weise, sodass die Eigenschaft faktoriell erhalten bleibt. Stichwort Polynomring. Dann weiß man sofort Bescheid. Das heißt, auf Ihrer Checkliste beim Thema faktoriell sollte auf jeden Fall stehen, Polynomringe über faktoriellen Ringen sind faktoriell. Da muss man nichts mehr machen. Genau. Auf dieser Checkliste sollte auch stehen, jeder Hauptidealring ist faktoriell. Zum Beispiel ZI, Z, was es noch so gibt, was wir noch hatten. Und dann gibt es aber auch Ringe, die wir kennen, die nicht faktoriell sind. Und auch Unbeispiele sollten Sie sich auf Ihre Checkliste schreiben. Da hatten wir so komische, ganz merkwürdige Beispiele in den Übungen. Das waren dann so Ringe, in denen man Elemente auf unterschiedliche Arten zerlegen konnte, in irreduzible, auf so richtig komplett unterschiedliche Arten, die irgendwie nichts gemeinsam hatten. Und sowas ist komisch, sowas soll in einem faktoriellen Ring nicht passieren. Okay. Wenn Sie zu Fuß nachrechnen sollen, dass ein Ring faktoriell ist, dann müssen Sie Zerlegungen erstmal finden und dann müssen Sie noch zeigen, dass die eindeutig sind, bis auf Reihenfolge und Assoziierte. Und wie das geht, das habe ich glaube, es war auch ein Audio-Special. Ich habe mal für Z einigermaßen ausführlich erklärt, wie man das da sehen kann. Also warum die Primfaktorzerlegung, die man aus der Schule kennt, einem auch gleichzeitig sagt, dass der Ring faktoriell ist. Das habe ich, glaube ich, in einem Audio, in einer Podcast-Folge, Entschuldigung, erklärt. Das, ich kann nachgucken, welches war. Ja. Das ist so das, was ich da jetzt zu sagen kann. Es gibt da ansonsten keine tollen Tricks. Einer der Gründe, warum wir so viele Sätze beweisen, ist der, dass wir eben möglichst nicht so oft zu Fuß nachrechnen wollen, dass etwas faktoriell ist, weil es anstrengend ist. Und wie man es nutzen kann, haben wir jetzt hoffentlich nochmal illustriert. Und viele praktische Wörter, mit denen wir gerne arbeiten, sind auch sonst gar nicht wohldefiniert. Sowas wie primitiv kann man in einem nicht faktoriellen Ring gar nicht erklären. Was soll das da sein? Da braucht man ja GGTs.
Ja.
Zum Beispiel. Ergibt Sinn? Okay. Dann hätten wir jetzt drei Pünktchen abgearbeitet. Ist das erstmal so in Ordnung? Und wir machen dann weiter?
Ich mache einen ab.
Okay, machen wir vielleicht als nächstes das Thema Hauptideale, ja? Ein Hauptidealring zu sein ist stärker als ein faktorieller Ring zu sein. Oder anders gesagt, es gibt faktorielle Ringe, die keine Hauptidealringe sind. Und da sollten Sie sich jetzt auch an Beispiele erinnern, bitte, denn die gab es in den Übungsaufgaben. Sowas gehört am besten auch auf Ihren Schummelzettel. Wenn das nicht sowieso was ist, was Sie nachts im Schlaf wissen, dann sollte das mit auf dem Schummelzettel stehen, denn warum soll ich Sie nicht in der Klausur fragen nach einem Beispiel für einen Ring, der faktoriell ist, aber kein Hauptidealring? Warum nicht? Ich kann ja fragen, was ich will. Vielleicht fangen wir an mit der Definition. Was war nochmal ein Hauptidealring? Was ist an denen das Besondere? Der Name verrät es. Was ist das Besondere an einem Hauptidealring? Eins, zwei.
Mehr Menschen. Mehr Menschen.
Sie dürfen.
Ich glaube, er besteht nur aus Hauptidealen.
Was heißt, er besteht nur aus Hauptidealen? Das ist...
Es gibt nichts anderes als Hauptideale. Also keine Nicht-Hauptideale. Also keine Ideale, die
es wird besser. Nochmal das Letzte.
Also ein Hauptidealring ist ein Ring, in dem nur Hauptideale sind und keine Ringe, die keine Hauptideale sind. Keine Ideale, keine Hauptideale. Ah ja, es wird kompliziert.
Es ist sehr kompliziert, aber Sie machen sich das Leben auch schwer. Ihre Definition ist jetzt so ein bisschen wie, das ist ein Ring, in dem es nur Hauptideale gibt. Das heißt, es gibt da keine Ideale, die keine Hauptideale sind. Das geht einfacher. Es ist völlig richtig. Am Ende hatten Sie es komplett richtig raus, aber ich würde mal behaupten, das kann man einfacher sagen. Jedes Ideal ist ein Hauptideal. Geht schneller und geht auch irgendwie leichter von den Lippen, weil man nicht überlegen muss, wie oft man jetzt nicht gesagt hat. Ja, das ist nächstes Mal dann ein Merksatz. Hauptidealring heißt, jedes Ideal ist ein Hauptideal. So, wie zum Beispiel Checkliste. Beispiele, Polynomringe über Körpern sind immer Hauptidealringe. Also gut zu wissen, wenn Sie über einem Körper mit Polynomen arbeiten, dann wissen Sie bei jedem Ideal, was Ihnen über den Weg läuft, dass das ein Hauptideal ist. Was ist denn an Hauptidealen das Tolle eigentlich? Warum freue ich mich, wenn ich ein Ideal sehe, von dem ich weiß, dass es ein Hauptideal ist? Wer möchte uns das nochmal erklären? Halb? Auch halb? Ja. Ich nehme mal die erste halbe Meldung zuerst.
Es war, glaube ich, so, dass das Ideale sind, die nur von einem Element erzeugt werden.
Was heißt dieses, die nur von einem Element erzeugt werden? Das ist ein kleines bisschen missverständlich.
Na.
Sagen Sie mal, was Sie meinen. Man kann diese Schreibweise nehmen, dann muss man erklären, was die Schreibweise bedeutet. Und wenn man das gemacht hat, ist es völlig okay. Haben Sie absolut recht. So, jetzt gucken wir, ob andere Leute das nochmal anders beschreiben können. Das ist nämlich das Schöne. Man kann es hinschreiben auf verschiedene Arten, man kann es erklären auf verschiedene Arten, nicht nur auf eine. Und wenn wir jetzt zwei, drei verschiedene Möglichkeiten hören, dann ist da wahrscheinlich eine dabei, die bei Ihnen irgendwie gut hängen bleibt. Also, werden von nur einem Element erzeugt. Das ist vielleicht was, womit, was Sie sich gut merken können und wo Sie sofort eine Vorstellung haben, wie das aussieht. Nummer eins. Nummer zwei. Wie kann ich noch erklären, was ein Hauptideal ist?
Man kann praktisch einen Repräsentanten auswählen.
Das kann aber auch wieder ganz viel heißen. Was macht denn der Repräsentant? Okay, da sind wir jetzt nah bei der Antwort, die wir vorher schon hatten. Kann jemand das noch ein bisschen anders fassen, sodass das mit dem Repräsentanten eine andere Beschreibung wird? Das geht nämlich. Das Wort Repräsentant ist gut. Kann man gut nehmen, ja?
Das Ideal wird nur aus Vielfachen des Repräsentanten.
Es besteht nur aus Vielfachen eines solchen Repräsentanten. Genau, so kann man es nämlich auch erklären. Man kann sagen, man sucht sich einen Repräsentanten, der ist im Allgemeinen nicht eindeutig bestimmt, es gibt mehrere normalerweise, und dann besteht das Ideal aus allen Vielfachen eines solchen Repräsentanten. Genau, das ist eine andere Art, sich zu merken, was ein Hauptideal ist. Fällt uns noch was ein? Ich habe noch eine Idee. Das ist eine Umformulierung. Das ist nicht wirklich neu, aber es ist eine Umformulierung. Mal gucken, ob jemand anders auch noch auf eine Umformulierung kommt. Was ist denn das Gegenkonzept zu Vielfache? Ja, einfach sagen?
Teilen.
Also, wie kann ich noch beschreiben, was bei einem Hauptideal das Besondere ist?
Man kann aber durch das gleiche Element geteilt werden.
Genau, das heißt, da kann man auch wieder mit so einem Repräsentanten argumentieren. Ein Hauptideal hat so eine Art Repräsentanten und alle Elemente aus dem Ideal haben gemeinsam, dass sie im Ring durch diesen Repräsentanten teilbar sind. Und dass sie sogar die Menge all dieser dadurch teilbaren Elemente charakterisiert. Also, das heißt, das Ideal besteht genau aus denen. Das sind ganz viele unterschiedliche Arten, sich zu merken, was ein Hauptideal ist. Ich hoffe, da war jetzt irgendwas dabei, was Sie gut finden. Je nachdem, ob Sie lieber mit Teilen denken oder mit Vielfachen oder mit Erzeugen oder so. Ich schreibe mal HI für Hauptideal. Und jetzt schreibe ich einfach mal verschiedene Sachen hin. Ich mache das ein bisschen kurz, aber ich würde es gerne festhalten, denn ich fand es gut, dass jetzt verschiedene Leute auf verschiedene Ideen gekommen sind, wie man erklären kann, was ein Hauptideal ist. Also Möglichkeit 1. Es existiert ein Element A aus dem Ring, so dass ich benutze jetzt mal diese spitzen Klammern zum Beispiel, so dass ich I schreiben kann, das sieht doof aus, ich mache es mal so, so dass ich I schreiben kann als Erzeugnis von A in dem Ring mit spitzen Klammern oder anders gesagt, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schöner, A mal R. Das finde ich irgendwie intuitiver. Das ist jetzt das Stichwort erzeugt. Das Ideal wird von dem Element A erzeugt. Und jetzt kommt Variante 2, die ist so ähnlich. I besteht genau aus allen Vielfachen von A in R. Also es existiert ein A aus R so, dass I genau aus allen Vielfachen von A in R besteht. Und dann gibt es die dritte Variante mit den Teilern. Es existiert ein A aus R so, dass in I genau durch A teilbaren Elemente nehmen. Und ich möchte an einem Beispiel erklären, wie man diese unterschiedlichen Sichtweisen, wie man die wahrnehmen kann. Und zwar möchte ich im Ring Z, ich möchte im Ring Zx die Menge aller Polynome betrachten, deren Koeffizienten alle durch 5 teilbar sind. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es ein Ideal ist. Das können Sie mir jetzt glauben oder nicht. Und wir gehen die verschiedenen Sprechweisen dafür mal durch und dann sehen wir auch, warum das wirklich ein Ideal ist. Wir müssen ein Ringelement finden, derart, dass diese Menge, also die Menge aller Polynome, wo alle Koeffizienten durch 5 teilbar sind, dass man das schreiben kann als in dieser Form, also als A mal Polynomring Zx. Und da ist mein Vorschlag für A, nehmen wir die Zahl 5. Wir nehmen einfach alle Polynome, die es gibt in Zx und wir nehmen die alle mal 5.
dann kriegen wir genau alle Polynome aus Zx, wo alle Koeffizienten durch 5 teilbar sind.
Das ist die erste Sprechweise mit dem Erzeugnis.
Das ist das von 5 erzeugte Hauptideal in Menge Zx.
Jetzt kommt die zweite Sprechweise.
Na, die Polynome, deren Koeffizienten alle durch 5 teilbar sind, kann ich mir auch vorstellen als die Menge aller Vielfachen von 5 im Polynomring Zx. Das heißt, ich nehme 5 mal mit allen Polynomen, die es in Zx gibt, dann kriege ich genau diese Menge. Und hier unten, das mit dem Teilbar, das ist genau das, wie ich das Ideal definiert habe. Hilft Ihnen das ein bisschen weiter, diese unterschiedlichen Vorstellungen, wie man Hauptideale fassen kann? Okay, es ist etwas sehr Besonderes, wenn ein Ring die Eigenschaft hat, dass alle Ideale Hauptideale sind. Denn das heißt, dass man die Ideale sehr leicht beschreiben kann. Diese Sichtweisen hier, die sind ja alle ganz einfach zu beschreiben. Das heißt, man hat Kontrolle darüber, wie die Elemente in einem Ideal aussehen. Man weiß genau, was für eine Gestalt die haben. Wenn der Ring ganz wild ist und die Ideale auch ganz wild sein können, dann kann es sein, dass Ihnen ein Ideal begegnet, das auf eine ganz komische, komplizierte Art konstruiert ist. Sie wissen, es ist ein Ideal, aber Sie können nicht wirklich greifen, wie die Elemente darin aussehen. Sie haben keine gute Beschreibung dafür und das nervt. Beim Hauptideal wissen Sie, wenn Sie so ein A gefunden haben, haben Sie gewonnen. Sie können hinschreiben, wie die Elemente aussehen. Das ist einfach praktisch. Es ist total einfach, damit zu arbeiten. Wir haben Argumente gesehen in der Vorlesung, zum Beispiel beim Thema GGT, wo Hauptideale wirklich geholfen haben. Ja, ist einfach schön zu haben. Beispiele und Unbeispiele. Polynomringe über Körpern sind immer Hauptideale. Z ist ein Hauptideal. Zi ist ein Hauptideal. Zx ist keiner. Wenn Sie irgendeinen Ring nehmen, dann ist nicht klar, dass der dazugehörige Hauptidealring, der dazugehörige Polynomring ein Hauptidealring ist. Also Vorsicht. Wir haben ja gezeigt, faktoriell heißt, der Polynomring ist faktoriell, aber wir haben jetzt auch gesehen, nur weil der Ring ein Hauptidealring ist, muss der Polynomring noch lange kein Hauptidealring sein. Das ist im Allgemeinen falsch. Und bei euklidisch ist es übrigens auch falsch. Nur weil der Ring euklidisch ist, muss der Polynomring dazu noch lange nicht euklidisch sein. Sowas gehört vielleicht auch auf Ihren Schummelzettel. Hat das ein bisschen geholfen zum Thema Hauptidealringe? Wenn man da jetzt so eine Checkliste machen würde, und Hauptidealring ist ein gutes Beispiel, wie man so eine Checkliste machen könnte, können wir gerne später machen, wenn mehr Zeit, dann würde da auch noch sowas mit dazugehören wie, jeder euklidische Ring ist ein Hauptidealring. Und das Argument dafür ist so einfach, dass man das wissen sollte. Wissen sollte im Sinne von, also ich habe das mal als Klausuraufgabe gestellt irgendwann, und es gab eine Person, die wusste, wie das geht und das hingeschrieben hat, und das war toll. Das ist so die Art von kurzem, relativ einfachem Beweis, wo es so eine Idee nur gibt, die da vorkommt. Und diese Idee kann man sich merken, oder die kann man auf dem Schummelzettel stehen haben. Was noch? Wir wissen, dass in Hauptidealringen die Wörter prim und irreduzibel gleichwertig verwendet werden können. Was wissen wir noch? Wir haben in Hauptidealringen schöne, einfache Möglichkeiten, GGTs zu finden, nämlich über die Hauptideale. Was noch? Das ist, glaube ich, so das Wesentliche, was mir einfällt. Okay, besser? Hauptideale. Wir können ja mal kurz philosophisch werden. Was sollen quadratische Reste? Ganz ehrlich, wenn ich so eine Zahl sehe, dann beurteile ich die nicht danach, ob die ein quadratischer Rest ist, modulo irgendwas oder nicht. Die wird mir dadurch nicht sympathischer oder unsympathischer. Ich finde die dann nicht wichtiger oder weniger wichtig. Das mit den quadratischen Resten ist einfach eine Sprechweise, die sich eingebürgert hat, weil man gemerkt hat, dass in gewissen Anwendungen, Stichwort diophantische Gleichung oder auch andere Dinge, bei gewissen Anwendungen hat es einfach eine Rolle gespielt, sehen zu können, und zwar schnell sehen zu können, ob eine Zahl kongruent zu einer Quadratzahl ist, modulo einer Primzahl, oder eben nicht. Das heißt, das mit dem quadratischen Rest ist einfach nur eine Art zu sagen, es gibt eine Quadratzahl, die dazu kongruent ist, modulo p, p ist die Zahl, die uns interessiert. Und um das schnell sagen zu können und um nicht jedes Mal diesen ganzen Satz sprechen zu müssen, hat man dann gesagt, es ist ein quadratischer Rest. Das ist es, mehr ist es nicht. Es ist wirklich nur eine Sprechweise. Es hat keine Auswirkungen darauf, wie lieb wir die Zahl haben oder so, oder wie praktisch die ist oder wie sinnvoll, sondern ja, die Zahl hat die Eigenschaft halt oder nicht. Und in manchen Rechnungen, da kürzt es nicht nur die Sprache ab, sondern auch in unserem Denken können wir einige Schritte schneller gehen,
wenn wir so Wörter haben wie quadratischer Rest und wenn wir nicht diese ganzen Rechnungen immer noch mal so zu Fuß machen müssen. So sehe ich das. Mehr steckt da eigentlich gar nicht dahinter. Und das Legendre-Symbol, da kann man sich ja auch fragen, was soll das? Warum hat man da so ein Symbol und wieso rechnen wir das eigentlich aus? Außer, dass es halt Spaß macht. Ich meine, Sudoku macht auch Spaß. Aber auch da geht es darum, dass man eine gewisse Information mit einem Symbol sehr schnell und sehr kompakt einfangen kann. Und ansonsten müsste man da immer so drei Sätze hinschreiben. Das ist wirklich nur eine Abkürzung. Hilft Ihnen das schon ein bisschen weiter? Möchten Sie da noch mehr zu fragen?
Kann ich eine Frage stellen?
Ja, klar, alle
Fragen. Diese quadratischen Reste kann ich nur bei oder zu Primzahlen bestimmen, also Modulo einer Primzahl, oder?
Theoretisch könnte man das allgemeiner fassen. Ich habe halt jetzt nur noch nicht so oft gesehen, dass es Anwendung hat. Sowas wie das Legendre-Symbol ist eben erstmal nur für Primzahlen definiert. Man kann es aber verallgemeinern. Und wenn Leute das spannend finden, können sie gerne einen Pro-Seminar-Vortrag halten zum Thema Jacobi-Symbol. Das Jacobi-Symbol ist eine Verallgemeinerung des Legendre-Symbols. Da sind unten alle ungeraden Zahlen erlaubt, nicht nur Primzahlen. Und dann kann man das zerlegen. Es ist auch ganz einfach, damit zu arbeiten. Und es gibt zum Beispiel einen Primzahltest, der das Jacobi-Symbol benutzt. Und der ist auch ganz witzig. Kann man alles machen. Und da gibt es auch eine Interpretation mit quadratischen Resten, aber die ist nicht genauso klar wie bei Legendre-Symbolen. Das heißt, wenn Sie ein Jacobi-Symbol haben, wenn Sie unten sozusagen eine ungerade Zahl erlauben, die keine Primzahl ist, dann kann es sein, dass beim Zerlegen, das ist jetzt die Definition von Jacobi-Symbol, da kann es sein, dass sich dann dass das Symbol den Wert 1 hat, obwohl die einzelnen Teile die Werte minus 1 ergeben haben. Das heißt, es ist nicht unbedingt gleichbedeutend dazu, quadratischer Rest zu sein. Da muss man genauer hin. So, das geht in die eine Richtung, aber nicht die andere. Das war ein Vorgriff. Wenn jemand das Thema spannend findet, man kann das wunderbar als Pro-Seminar-Vortrag machen. Noch mehr Fragen dazu? Hat das ein bisschen die Frage beantwortet überhaupt?
Ja, das war einfach nur aus Neugier.
Neugierig sein ist immer gut. Noch mehr dazu? Dann können wir jetzt ein bisschen die Frage von Mar machen. Sie sollen aufgrund von irgendeiner Rechenaufgabe, wo das irgendwie vorkommt, sollen Sie ausrechnen, wozu es eigentlich 10 hoch 72 kongruent modulo 73. 73 ist eine Primzahl. Irgendwo vor, in einem Primzahltest oder wo auch immer, oder in der Klausuraufgabe, also wo man halt so rumrechnet. Dann könnten Sie anfangen, das auszurechnen. Es gibt Tricks, wie man das machen kann, wie man da nicht völlig verzweifelt. Natürlich rede ich hier über Rechnen ohne Taschenrechner. Ja. Dann macht das nicht mehr so richtig viel Spaß vielleicht. So, nach ein paar Rechnungen. Gut, das heißt, man braucht Tricks. Da gibt es mindestens eine Podcast-Folge, wo ich ein paar solche Tricks erkläre. Aber man kann ja auch einfach mal gucken, was man weiß. Wenn man sieht, dass hier oben eine Primzahl minus 1 steht, und wenn man dann noch sieht, dass das, was unten steht, nicht durch diese Primzahl teilbar ist, dann kann man den kleinen Satz von Fermat benutzen, man muss überhaupt nicht rechnen. Das ist so eine Anwendungsmöglichkeit. Das heißt, man sieht so eine Situation, man soll das ausrechnen und man merkt, oh, da oben, wenn ich hier plus 1 rechne, kommt eine Primzahl raus. Und was unten steht, wird nicht von dieser Primzahl geteilt. Und dann muss ich nicht rechnen, sondern ich weiß sofort, dass da 1 rauskommt. Zum Beispiel. Es gibt aber auch noch andere Beispiele. Zum Beispiel könnte ich sowas machen wie irgendwelche Umformungen. Also hier muss man einfach wissen, 73 ist Prim. Und teile ich nicht 10.
dann sowas wie typische Situationen wären sowas wie, man soll irgendwas ausrechnen, zum Beispiel 12 hoch 5 oder so. Und man soll aber nur modulo irgendwas rechnen, zum Beispiel modulo 10. Nehmen wir mal sowas. 12 hoch 5 modulo 10. Gut. Kommt irgendwo vor in irgendeiner Rechnung. Und man soll gucken, was da passiert. Und dann kann man ja so Tricks machen. Zum Beispiel kann man sich überlegen, naja, modulo 10 zu rechnen ist ja dasselbe, als wenn man gleichzeitig modulo 2 und modulo 5 rechnet. Denn 2 mal 5 ist 10. Das heißt, was auch immer hier jetzt rauskommt, das muss dann kongruent dazu sein, Modulo 2 und Modulo 5 gleichzeitig. Und dann kann man gucken, Modulo 5 ist nun wieder praktisch, denn hier oben steht 5 und der kleine Satz von Fermat sagt dann, 12 hoch 5 ist kongruent zu 12, Modulo 5. Dafür muss man diese Teilerfremdheit nicht prüfen, denn das ist die einfachere Version. Und dann hat man Modulo 5 schon was rausgefunden und dann muss man nur noch danach gucken, wie es Modulo 2 aussieht. Das heißt, wir teilen das Problem auf. Sagen wir mal, wir nennen das, was hier rauskommt, y. Gesuchtes y. Und y wollen wir finden, so dass es ein Rest ist, modulo 10. Also wollen wir suchen, y in der Menge 0 bis 9 ist sozusagen gesucht. Und dann wollen wir halt nicht das alles ausrechnen. Wir haben gar keinen Taschenrechner und okay, es ist eine Klausur, es muss irgendwie schnell gehen. Also überlegen wir, wie können wir jetzt möglichst schnell rechnen? Und dann überlegen wir uns, 12 hoch 5 ist kongruent zu y mod 5 und gleichzeitig ist 12 hoch 5 kongruent zu y mod 2. Beides zusammen ergibt dann mod 10. Und hier oben sehen wir dann, super, hier steht hoch 5, hier steht modulo 5, das riecht nach dem kleinen Satz von Fermat. Und dann melden wir den an und bekommen 12 hoch 5 ist kongruent zu 12 mod 5. Aber Modulo 5 können wir hier noch weiter vereinfachen, denn 12 ist kongruent zu 2 Modulo 5. Das heißt, ich mache das hier mit dem kleinen Satz von Fermat und dann mache ich das noch durch Hingucken. So. Und dann schauen wir, was ist hier los, Modulo 2. Na, das ist ganz einfach. 12 ist eine gerade Zahl. Eine gerade Zahl irgendwie potenziert ergibt immer noch eine gerade Zahl. Das heißt, das ist kongruent zu 0 Modulo 2, was dasselbe ist wie 2 Modulo 2. Da muss ich gar nichts weiter machen. 12 hoch 5, kongruent zu 0, kongruent zu 2, mod 2. Das heißt, wenn wir jetzt eine Zahl suchen, die gleichzeitig die Kongruenz mod 5 und mod 2 erfüllt, können wir einfach die Zahl 2 nehmen. Die erfüllt das. So sind wir auf eine Lösung gekommen. Das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt viele, wir haben in der Vorlesung ein paar Stellen gesehen, wo wir in Beweisen den kleinen Satz von Fermat benutzt haben, um Dinge zu vereinfachen, aber auch in ganz konkreten Rechnungen. Da kann das manchmal helfen. Das ist dann so eine Frage von, habe ich in dem Moment die Idee, darauf zu achten, ob ich ihn anwenden kann? Ich glaube, das ist es. Und wenn man viel solche Rechnungen macht, kriegt man irgendwann ein Auge dafür oder man entwickelt seine eigenen Tricks. Es gibt haufenweise tolle Tricks, die man mit Kongruenzen rechnen kann. Ist das nicht klar? Soll ich irgendwas nochmal erzählen oder nochmal anders? Oder? Ich sehe so ein paar zweifelnde Gesichter. Zum Beispiel ihr.
Ja,
fragen Sie mich.
Ich verstehe nicht ganz aus Kongruenz zu 0 oder so. Ich verstehe nicht, wie Sie mit 2 und 2 gekommen sind.
Wie ich wo gekommen sind hier?
Nee, unten.
Achso, 12 ist eine gerade Zahl. Und gerade Zahlen sind immer Kongruenz zu 0 mod 2. Und Potenzen von geraden Zahlen bleiben gerade und sind immer noch kongruent zu 0 mod 2. Und am Ende wollte ich ja eine Zahl y finden, die diese Kongruenzen gleichzeitig erfüllt. Und oben hatte ich die 2 schon stehen und 2 und 0 sind kongruent, also kann ich hier auch die 2 einfach nehmen. Ich nehme einen anderen Repräsentanten und bekomme dann eine Zahl, die in dieser Menge liegt und die beide Kongruenzen erfüllt. Hätte man vielleicht auch anders finden können, aber ich wollte ja ein Beispiel für den kleinen Fermat.
Ich wollte quasi einfach mal 2 mod. Ja, da steht 2 mod 2 und nicht 2 mal 2.
Es ist Mod, genau, nicht mal. Es ist Mod. Modulo 2.
Das war mir klar. Ja, du musst doch einfach nur auf. Wenn du es jetzt ausrechnen kannst, dann kommt ja 0 raus. Und du kannst dir jeden weiteren Repräsentanten durch das Addieren von dem, was hinter dem Modulo steht, finden. Das
genau.
Heißt, 4 wäre hier einer, 8 wäre hier einer,
6 wäre einer. Und dann habe ich mir einfach den geschnappt, den ich oben schon gesehen habe, weil ich ja ein y haben wollte, was weiß.
Das ist die Idee. Wichtiger ist diese Zeile, weil man da den kleinen Fahrrad benutzt hat und weil ich den ja mal verwenden wollte, um was zu vereinfachen, dass hier unten war nur, um die Aufgabe fertig zu lösen, sozusagen.
Versuchst ja nur den Satz zu finden, weil jetzt, also so hätte ich erstmal, ich wäre auch erstmal auf 10 gekommen und dann kann man es ja immer weiter verkleinern.
Okay, ich glaube, die Frage war von Ihnen. Das waren jetzt so ein paar kleine Beispiele und dann gibt es noch die Podcast-Folge. Ist das dann vielleicht erstmal okay? Gut, jetzt liegt es bei Ihnen. Fällt Ihnen noch was ein? Soll ich wischen? Sollen wir noch andere Dinge besprechen? Wollen Sie Beispiele für diese Checkliste oder To-Do-Liste haben? Ich kann einfach mal wischen und Sie überlegen, was Sie noch brauchen. Checkliste wäre gut? Okay, wir haben jetzt einen Vorschlag. Checkliste oder To-Do-Liste mal angucken und vielleicht in einem Beispiel durchgehen. Ist das eine Idee? Okay. Was gefällt Ihnen denn besser, Checkliste oder To-Do-Liste? To-Do? Checkliste? Okay. Abstimmung. Wie nennen wir es? Ich habe mir das ja ausgedacht. Wir können das nennen, wie wir wollen. Nennen wir es Checkliste oder nennen wir es To-Do-Liste? Wer ist für Checkliste? Okay, wer ist für To-Do-Liste? Ah, es sind weniger, es sind mehr für Checkliste. Okay. Was soll das Ganze überhaupt? Sie können ja Ihren Schummelzettel machen, wie Sie wollen. Sie können auch Ihre Klausurvorbereitung machen, wie Sie wollen. Das ist ja alles absolut Ihr Ding. Aber ich kriege ganz oft Fragen, so unter dem Motto, das ist so viel Stoff und ich weiß gar nicht, wie ich das sortieren soll und wie gehe ich da durch und woher weiß ich, was wichtig ist und wie schreibe ich das auf meinen Schummelzettel. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich denn machen? Was kann ich den Leuten anbieten? Denn es ist ja komplett ihre Sache und ihre Präferenzen sind so unterschiedlich, wie sie alle voneinander unterschiedlich sind. Das heißt, ja, ich kann mir nur irgendwas ausdenken und dann nützt es vielleicht manchen was und manchen nicht. Und wie Sie das in Ihre Vorbereitung einbauen, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann ich gleich auch nochmal erzählen. Ja. Ein DIN A4-Blatt, nur mit der Hand, Vorder- und Rückseite ist okay. Und Sie dürfen so viele Bilder malen, wie Sie wollen. Gut. Meine Checkliste, so wie ich sie mir ausgedacht habe, hat 4 Stufen oder 4 Punkte. Und ich glaube, dass es sogar sinnvoll sein kann, die wirklich in dieser Reihenfolge durchzugehen. Und ich sage auch gleich, warum ich denke, dass das sinnvoll ist. Der erste Punkt der Checkliste ist, was heißt was? Also, das heißt, wir müssen erstmal die Wörter verstehen, die da benutzt werden. Und damit meine ich alles, was irgendwie im Dunstkreis von Definition oder Notation ist. Wenn da steht Vielfachheit, muss ich wissen, was das heißt. Wenn da steht irreduzibel, muss ich wissen, was das heißt. Wenn das Wort faktoriell da vorkommt, euklidischer Ring, Normfunktion, Einheit, ich muss wissen, was die Dinge heißen. Deswegen, was heißt was? Stichwort Definition. Und Notation ist auch wichtig. Denn wir müssen ja die gleiche Sprache sprechen. Jedenfalls hat es Vorteile, wenn Sie Ihre Klausursachen hinschreiben, die gleiche Sprache sprechen wie ich und ich das nicht erst noch entziffern muss, was Sie meinen, was Sie, irgendeine Notation, die Sie aus irgendeinem Buch haben und die ich nicht verstehe, das ist blöd. Dann Beispiele und Unbeispiele. Und beides ist gleich wichtig. Wieso? Naja, klar braucht man Beispiele, um nochmal nachzuvollziehen, wie man die Definition nachprüft oder wie man erkennt, dass etwas das erfüllt. Und hier ist so eine Schleife. Wenn Sie beim Betrachten von Beispielen merken, dass Sie Schwierigkeiten haben zu erkennen, was da erfüllt ist und was nicht, dann müssen Sie möglicherweise nochmal zurück zu Phase 1, was heißt was. Wozu sind Unbeispiele da? Unbeispiele sollen Ihnen dabei helfen, weniger Fehler zu machen. Der berühmte Körper Z. Checkliste Körper, Unbeispiele. Z. Z ist kein Körper. Oder Checkliste Hauptidealring, Unbeispiel. ZX wird sehr gerne falsch gemacht. Das heißt, diese typischen Fehler, diese typischen Denkfehler, diese typischen Schlüsselfehler, die kann man vermeiden, wenn man bei den Unbeispielen solche Kandidaten hinschreibt, bei denen man gerne mal daneben liegt. Null ist keine Einheit. Eins ist keine Primzahl. Also solches Zeug. Deswegen Unbeispiele. Und je mehr Zeit Sie investieren, um bei den Beispielen und Unbeispielen gute Sachen auszuwählen, bei denen man wirklich was sieht, also in der Vorlesung oder in den Übungen oder so, oder auch bei Workshop-Aufgaben, desto fruchtbarer ist das, was Sie dann in den nächsten beiden Levels machen. Level 3 ist einfache Resultate und Argumente oder auch einfache Eigenschaften. Und dann gibt es die fetten Sätze. Euklidische Ringe sind Hauptidealringe. Fetter Satz. Hauptidealringe sind faktoriell. Fetter Satz. In faktoriellen Ringen sind prim und irreduzibel austauschbar, diese beiden Wörter. Kann man darüber streiten, ob das eine einfache Eigenschaft von faktoriellen Ringen ist oder ob das zu fette Sätze gehört. Das ist dann Ihr Ding. Ich versuche nur, Ihnen so einen Rahmen zu geben. Was sind noch fette Sätze? Bei primitiven Polynomen aus Zx ist egal, ob man Irreduzibilität in Qx oder in Zx nachweist. Es ist dasselbe. Das ist ein großes Resultat. Das ist ein wichtiger Satz. Und den würde ich mir zum Beispiel hinschreiben beim Thema Polynome, aber auch beim Thema faktorielle Ringe vielleicht. Polynomringe. Polynomringe über Körpern sind euklidisch. Das finde ich so ein richtig wichtiger Satz. Dahin die Graphformel für Polynome gehört für mich eher zu den einfachen Eigenschaften und Argumenten, weil das halt das ist, was man im Beweis noch immer benutzt. So, das ist so ungefähr die Unterscheidung, die ich mache in meinem Kopf und die ist nicht scharf. Und es gibt immer wieder Resultate, bei denen ich dann nicht wüsste, wo ich es einsortieren sollte, aber es ist ja auch nicht wichtig. Es geht ja nur darum, dass man überhaupt mal so einen Fahrplan hat. Und bei den Sätzen, wo der Beweis nicht über 5 Seiten geht, oder 10 Fallunterscheidungen hat oder so, sondern wo es ein paar Argumente sind und dann ist man fertig, da würde ich mir tatsächlich auch sowas wie eine Beweisidee beschreiben oder merken. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer, euklidische Ringe sind Hauptidealringe. Der Beweis ist ja nur ein paar Zeilen lang und man braucht eigentlich nur diese Idee, dass man die Normfunktion benutzt, dass man sich dann das Ideal, also dass man ein Element findet, also entweder der Element, der Ring ist sowieso der Nullring, oder es gibt ein Element, was nicht Null ist, dann ist der Normwert nicht Null und dann sucht man sich dann nimmt man sich das Ideal der Elemente, die als Normwert genau diese eine vorgegebene möglichst kleine Zahl haben, dann benutzt man Teilen mit Rest und kriegt raus, das ist ein Hauptideal. Und so kriegt man das jedes Ideal, ein Hauptideal ist. Also nochmal, was macht man? Beweisidee, es geht nur um die Idee, es geht nicht um die Details, aber so merke ich mir das. Man hat einen euklidischen Ring, man will zeigen, es ist ein Hauptidealring, das heißt, man nimmt sich ein Ideal, wenn das Ideal 0 ist, ist man fertig, wenn nicht, hat man da drin ein Element, was nicht 0 ist, dann macht man diesen Trick mit der Norm, teilen mit Rest und dann kriegt man raus, man findet so einen Erzeuger, so ein A. So, das wäre eine Beweisidee, das heißt, da überlegt man sich einfach 2, 3 Stichworte, die schreibt man sich dann dazu mit hin und dann könnte man, wenn es drauf ankommt, vielleicht in der Klausur live die Beweisidee nochmal hinschreiben. Was für andere Beispiele fallen mir da noch ein? Diese Idee, wie man in Hauptidealen GGTs findet. Das ist auch so eine. Das kann man sich irgendwie merken. Das ist nur teilen heißt umfassen. Man schreibt da sowas hin, man hat dieses Ideal, was da so, die Summe der Ideale von den einzelnen Elementen, von denen man die GT sucht. Dann weiß man, es ist ein Hauptideal, dann hat man so einen Erzeuger, dann macht man teilen heißt umfassen, kriegt raus, es ist ein GT fertig. Teilen heißt umfassen ist etwas, ja, wo steht das? Das steht, wenn man eine Checkliste macht zum Thema Teilbarkeit. Da könnte sowas stehen. Teilen heißt umfassen. Ergibt es ein bisschen Sinn? Wenn Sie so arbeiten, dann haben Sie einen Vorteil gegenüber dem, die Vorlesung einfach chronologisch durchgehen und sich Notizen machen. Und der Vorteil ist, dass Sie Themen miteinander vernetzen. Wenn Sie also zum Beispiel die Checkliste machen für das Wort faktoriell, dann kommen da vielleicht irgendwo Polynomringe vor und dann sehen Sie die Polynomringe sozusagen zweimal. Mindestens. Oder wenn Sie eine Checkliste machen zum Thema irreduzibel, dann kommt da vielleicht auch das Wort prim vor und es kommt das Wort faktoriell vor oder sowas, das Wort Teiler. Sie haben dann auf einmal eine übergreifende Perspektive und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, denn in der Klausur sollen Sie ja nicht nur Beispiele nachrechnen, Sie sollen auch Dinge beweisen können. Sie sollen einfache Argumente selber sich überlegen können, die so ähnlich sind wie Sachen, die Sie schon mal gesehen haben und dieses vernetzende Denken hilft Ihnen dabei. Dann haben Sie in Ihrer Checkliste Argumente und können dann mal gucken, ah, hilft mir aus diesen beiden Kategorien irgendwas weiter, um diese Aufgabe zu lösen. Haben Sie dazu noch Fragen? Oder gibt es so ein Wort, wo Sie denken, oh, ich habe keine Ahnung, wie ich dazu eine Checkliste machen würde, können wir darüber mal reden? Wir haben mehr Zeit. Reicht, wenn wir so 10 nach oder 15 nach oben gehen? Polynomring? Checkliste Polynomring? Einfach mal zum Spaß, um mal zu gucken, wie sowas aussehen könnte? Na gut, wir machen das stichwortartig. Auf dem Schmierzettel muss es dann ja auch kurz sein. Das heißt, Sie müssen sich irgendwas überlegen. Das können Abkürzungen sein, mit denen Sie klarkommen. Oder Sie malen Bildchen. Oder Sie arbeiten mit Farben oder alles zusammen. Wenn wir jetzt ein Kästchen haben, Checkliste Polynomring, dann würden wir anfangen mit der Definition. Das heißt, wir würden einfach nur nochmal so für uns hinschreiben, Polynomring heißt Menge aller Polynome mit Koeffizienten aus dem Ring. Und der Ring heißt bei uns ja dann meistens R. Das heißt, ich muss mir merken, was diese Notation bedeutet. Und das ist eigentlich schon das Einzige, was da wichtig ist. Ich muss nur wissen, was ist das? Und das ist die Menge aller Polynome mit Koeffizienten aus dem Ring R. Das ist das Einzige, was da eigentlich hin muss. Beispiele und Unbeispiele. Na, da das keine Eigenschaft ist, sondern eigentlich nur eine Bezeichnung, ist es da mit Unbeispielen schwierig. Aber man könnte zum Beispiel sagen, Z ist einfach ein Ring, aber Z ist nicht dasselbe wie der Polynomring Zx. So, sowas vielleicht. Aber ansonsten finde ich hier Unbeispiele tatsächlich schwierig. Bietet sich hier nicht so an. Aber Beispiele. Man kann eben sagen, Beispiele Zx, Rx. Okay, dann kann man, wenn man will, sich da eine Markierung dran machen und dann hat man irgendwo eine Checkliste, wo Eigenschaften davon vorkommen, zum Beispiel faktoriell oder sowas. Okay. Aber Unbeispiele, finde ich, passen hier gar nicht. Da sehen Sie auch, dass das irgendwie, dass es atmen muss. Das wird nicht immer gleich aussehen. Die Sachen sind nicht immer gleich groß und gleich wichtig. Ja, einfache Eigenschaften und Argumente. Dann könnte man sich hier sowas hinschreiben wie, wenn R kommutativ ist und eine 1 hat, dann auch Rx. Wenn R im Intensitätsbereich ist, dann auch Rx. Zum Beispiel. Sowas wie die Gradformel würde man da hinschreiben. Das sind so einfache Sachen. Also, das würde ich dann so richtig kurz machen. R kommutativ mit 1, dann folgt, da würde ich wirklich sowas hinmalen, Rx auch. Und hoffentlich weiß ich dann, dass das Einzelelement hier dann sogar das gleiche ist und muss das nicht hinschreiben. Dann kann ich sowas hinschreiben wie, wenn R ein Integritätsbereich ist, dann Rx auch. Dann kann ich sowas hinschreiben wie, wenn das ein Integritätsbereich ist, das heißt, da mache ich hier vielleicht so eine Klammer, damit ich weiß, dass die Voraussetzung immer noch gelten soll, und dann schreibe ich mir einfach nur hin Gradformel als Stichwort. Nur damit ich mir merke, es gibt diese Gradformel. Die muss ich mir dann vielleicht gar nicht hinschreiben. Also Grad von P mal Q ist dasselbe wie Grad von P plus Grad von Q, aber brauche ich vielleicht gar nicht. Was könnte man noch hinschreiben beim Thema Polynomringe? Einfache Eigenschaften. Fällt Ihnen noch was ein? Wenn man will und wenn man ein bisschen paranoid hat, nach dem Motto, ich sitze in der Klausur und vergesse alles, was ich weiß, dann könnte man sich noch Stichwörter hinmalen, was war nochmal normiert, was war nochmal der Leitkoeffizient, sowas vielleicht. Naja, und wenn man dann auch die... Achso, und bei den Argumenten, zu den Argumenten gehört für mich auch sowas wie die Gradformel oder... was man auch hinschreiben könnte, ist, die Einheiten von R bleiben Einheiten in Rx und umgekehrt, irreduzible Elemente aus R bleiben irreduzibel in Rx. Sowas könnte man sich auch noch hinschreiben. Das heißt, mein Stichwort da wäre Einheiten und irreduzible Elemente. Einfach nur für mich, damit ich mich erinnere, R und Rx haben die gleichen Einheiten und alle irreduzible Elemente in R bleiben irreduzibel in Rx. Und dann muss ich mir nur merken, in Rx kommen neue irreduzible Elemente dazu. Okay, da mache ich mir dann noch unsere Kommentare. Und bei Sätze, ja, was würden Sie denn sagen bei Polynomen? Was sollte da unbedingt stehen in der Kategorie Sätze? Mir fallen spontan zwei Sachen ein, die total wichtig sind. Und dann können wir gleich mal gucken, was wir vielleicht noch haben. Zwei Sachen müssen unbedingt dahin. Was muss da unbedingt hin? Beim Thema Polynomringe, was muss unbedingt dastehen? Ja, genau, das wäre bei mir Nummer 1. Polynomringe über Körpern sind euklidisch. Ja, total wichtig. Wäre bei mir Nummer 1, auf jeden Fall. Knapp gefolgt von Nummer 2. Was ist Nummer 2? Hatten wir heute auch schon. Was ist Nummer 2? Polynomringe über faktoriellen Ringen sind faktoriell. Das ist Nummer 2, ist total wichtig. Wörtern oder ob sie eher größere Themen zusammenfassen, kann man jetzt hier noch sowas hinschreiben wie diese speziellen Sachen für primitive Polynome, man könnte Irreduzibilitätskriterien hinschreiben, wenn man das will, sowas wie Eisenstein oder so, oder sie haben eine eigene Checkliste für irreduzible Polynome, wo sowas steht. Aber das liegt dann total bei Ihnen. Das ist, wenn man sich darauf einlässt, so zu arbeiten, ist es total frei. Man kann das in so ganz unterschiedlichen Kategorien machen und das dann vernetzen. Das heißt, für mich würde hier so ein Link entstehen zu irreduziblen Polynomen, weil die wichtig sind. Aber die verdienen vielleicht ihre eigene Checkliste. Hat das ein bisschen geholfen, um sich das vorzustellen? Das kann, glaube ich, sehr hilfreich sein, um das Material zu strukturieren und um Verbindungen zu sehen. Und es gibt bestimmt noch 10 andere ganz tolle Möglichkeiten, wie man es auch noch machen kann. Bisschen geholfen? Super, das freut mich. Was können wir denn noch machen? Hat jemand jetzt noch einen Wunsch oder noch Fragen? Körper sind euklidische Ringe. Körper sind euklidische Ringe und damit sind die dann auch alles andere. Aber Körper sind ringtheoretisch langweilig. Und zwar deshalb, weil in einem Körper jedes Element außer Null eine Einheit ist. Das heißt, es gibt keine irreduziblen Elemente. Dieses ganze spannende Zeug mit Teilen und so, das ist irgendwie alles langweilig in einem Körper. Deswegen, ja, das ist ein bisschen gemein, aber deswegen sage ich immer, als Ringe sind Körper ziemlich langweilig. Aber dafür können die mehr. Körper können mehr als Ringe. Was fällt Ihnen noch ein? Okay, dann hören wir auf. Ich mache mal das Band aus. Oh, ja. Eisenstein.